Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Heute lass ich den Job, Gott, ich hasse den Trotz. Noch so ein paar Tage mehr, Mann, ich schwör, dann platzt mir der Kopf. Immer nur funktionieren nach Regeln und Listen, will inmitten der Schnapsliste mal das Leben erwischen und bin weg. Weit weg, da wo dir Fehler verzeihbar sind, an den Ort, wo wir mit 16 dachten, wo wir mit 30 sind. Kein Ärgern und Mist, denn als merken wir's nicht. Alltag ist Treibsand, du steigst ab, je stärker du triffst. Immer nur lang leben von Mahnung zu Mahnung und Raten nach Zahlung für einmal im Jahr. 14 Tage Malle, ich bin raus, kann schon nach dem Ende nen Anfang sehen. Ganz egal wie lang der Fall, solange die Landung steht. Vielleicht Saint-Tropez, vielleicht weit hinter den Bergen, vielleicht nur Bielefeld, doch dort, wo noch Grinsen was wert ist. Endlich laufen lernen.
Willkommen zu Soundcheck Politik, meinem Podcast, in dem ich euch alle zwei Wochen begrüßen darf. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen und ihr wisst es ja schon, in Soundcheck Politik geht es um die großen und kleinen politischen Fragen, aber es geht natürlich auch um Musik und es geht natürlich auch um meine Gäste. Wir sprechen hier mit wechselnden politischen Gästen über die aktuellen politischen Herausforderungen, aber natürlich auch über die Musik und andere Leidenschaften meiner Gäste. Und ich freue mich sehr, heute einen begrüßen zu dürfen, der vielen von euch vielleicht bekannt sein dürfte. Es ist Lennart Brinkhoff. Lennart Brinkhoff ist heute Referent und Scout in Berliner NGOs. Vielleicht kennt ihr ihn aber vor allem auch als Reporter der ARD Sportschau, bei der er bis 2022 gearbeitet hat. Und deswegen, lieber Lennart Brinkhoff, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Gast in meinem Podcast sind. Im Song singt Casper: Ah, heute lasse ich den Job. Gott, ich hasse den Trott. Noch so ein paar Tage mehr, Mann. Ich schwöre, dann platzt mir der Kopf. Immer nur funktionieren nach Regeln und Listen. Und es ist ja ein bisschen ein krasser Wechsel vom Sportreporter beim SWR bei der ARD in Ihren jetzigen Job. Hatten Sie auch mal einen Tag, an dem Sie dachten, noch so ein paar Tage, Mann, ich schwöre, dann platzt mir der Kopf? Oder was war damals der Grund für Sie, diesen krassen Richtungswechsel zu machen?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Grüße an alle, die zuhören werden. Also solche Tage gab es auf jeden Fall. Von außen hat man ja die Vorstellung, dass dieser Job, den ich da hatte, ein Traumjob ist. Der ist er auch oft, aber man ist eben nicht nur die eine Stunde im Fernsehstudio zu sehen oder die 90 Minuten am Spielfeldrand, sondern man arbeitet sehr intensiv. Man hat, ich hatte 13 Jahre eigentlich jedes Wochenende Einsätze. Da geht manchmal schon viel Privatleben flöten und da gab es sicherlich Momente. Es war nicht der Hauptgrund, den Job zu wechseln, aber auch in den Corona-Tagen gab es sicherlich Momente, wo man auch mal an seine Grenzen gestoßen ist und Freizeit und Job nicht immer im besten Verhältnis waren. Also kann ich Casper, der ja mit mir nicht nur eine musikalische, sondern auch noch eine regionale Verbindung hat, fühle ich den Text durchaus, ja.
Das danke für den Hinweis, weil im Text heißt ja auch vielleicht nur Bielefeld. Und das ist jetzt auch nicht ganz zufällig, weil aus Bielefeld kommen Sie, glaube ich, auch, was Ihre persönliche Herkunft angeht. Aber was verschlägt jemanden, so stand es jedenfalls in der Stuttgarter Zeitung, durch Zufälle in eine Initiative wie Brand New Bundestag? Das ist ja, ich sage jetzt mal, schon ein bisschen ein krasser Wechsel, was die Felder angeht. Jetzt sind Sie Journalist, aber aus dem Sport, wo Sie ja, ich sage jetzt mal, wirklich ganz viel Verschiedenes auch gemacht haben, gesehen haben. Und ich sage mal, Sport kann man ja auch nur machen, wenn man den emotional liebt und wenn man dem verbunden ist. Wie kam es zu diesem Schritt, zu diesem Break und welche Zufälle waren das, die Sie zu Brand New Bundestag geführt haben?
Also der Break, das war keine Übernachtentscheidung, sondern ich habe sicherlich 2 Jahre, vielleicht einen Tick mehr, darüber nachgedacht, ob mir das, was ich jeden Tag mache, noch so viel Freude bereitet. Wie ich eben schon mal gesagt habe, von außen, wenn man beim Fernsehen, beim Radio mal angekommen ist, dann kriegt man von außen schon zugetragen, hey, das ist ein Traumjob, den wirst du ja wohl für immer machen. Und das Gefühl hatte ich auch lange Zeit und das war auch ein tolles Abenteuer, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, was ich alles erleben durfte, bei der Nationalmannschaft dabei sein oder in Heidenheim an der Brenz den Nusszopf genießen im Stadionraum. Aber es gibt eben Momente und das war sicherlich die Corona-Zeit, wo ich da ganz isoliert drüber nachdenken konnte, ist das das, was ich für immer machen möchte? Ich habe auch familiär bedingt einen Blick in gesellschaftliche Themen gehabt. Ich komme aus einer tatsächlich kommunalpolitisch geprägten Familie, da Bielefeld tatsächlich eher sozialdemokratisch bin selber nicht in der Partei, um das gleich vorwegzunehmen. Aber natürlich war in mir so eine Flamme, die gesagt hat, ich will an Themen arbeiten, die extrem relevant sind. Sport und Fußball ist relevant, aber mein Gefühl hat gesagt, das können auch andere machen und ich kann Fußballfan bleiben. Ich will aber meinen Alltag mit anderen Themen verbringen. Und so bin ich, habe ich gekündigt im Februar 2022. Ich habe meine Wohnung leergeräumt. Ich habe alles teilsweise ein bisschen hektisch, das ärgere ich mich manchmal noch drüber, verkauft und verschenkt und bin mit einem One-Way-Ticket in ein Flugzeug nach San Francisco gestiegen. Und dann habe ich mir fast ein Jahr lang überlegt, wo es hingehen soll. Und um jetzt den Zeitraffer zu nehmen, bin dann eben knapp ein Jahr später, im November 23, bin ich dann über ein ganz interessantes Netzwerk, Hörensagen, Freunde, bin ich bei Brand New Bundestag durch die Bürotür gelaufen.
Alles klar. Also wenn ich Heidenheim höre und der Nusszopf ist natürlich auch eine geile Geschichte, die würde ich jetzt gern mit Ihnen bequatschen, aber das können wir bei anderer Gelegenheit mal machen. Aber ich wollte ja mit Ihnen vor allem über Ihre neue Tätigkeit reden. Und wir leben ja gerade in politisch hochbewegten Zeiten, deswegen vielleicht auch für unsere Zuhörer, was verbirgt sich denn? Welche Idee steckt denn hinter dieser Initiative Brand New Bundestag, vor allem auch in dieser Form einer NGO, also einer Non-Governmental Organization. Was steckt als Idee hinter dieser Initiative?
Ja, die wurde 2 Jahre vor der letzten Bundestagswahl, 2019, gegründet, damals von 3 Studierenden. Einer davon war Max Öhl, der auch mein erster Kontakt war. Und die haben ehrenamtlich nach Feierabend diese Organisation angeschoben mit dem Vorbild Brand New Congress aus den Vereinigten Staaten. Die Idee ist im Prinzip, dass man voraussetzt, dass immer ein ähnlicher Schlag oder eine ähnliche Zielgruppe von Menschen in die Politik kommt, die entweder familiär geprägt sind durch Politisches, die einen akademischen Background haben, der das ermöglicht, die früh genug in der Partei eintreten. Und der Ansatz war zu sagen, es sollen neue Perspektiven in die Politik kommen, die Perspektiven, die in der Gesellschaft auch vertreten sind. Menschen mit Migrationsgeschichte, die wir ja zum Beispiel in meinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen ein absolutes Standard- und Alltagsthema war, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in mehr Teilhabe bekommen, Menschen mit nicht akademischem Background, tatsächlich in manchen Parteien immer auch noch das Thema mehr Frauen in der Politik und Ostperspektiven, andere sexuelle Orientierungen, all das ist Thema gewesen. Und sie haben gesagt, komm, wir versuchen in Zusammenarbeit mit den Parteien überparteilich da einen Impuls zu setzen und wie ein Scheinwerfer auf Personen zu leuchten, die bisher vielleicht es schwer haben, in Parlamente oder in die Verantwortung in Parteien zu kommen. Das ist die Grundidee. Und dabei spielt immer mit, das überparteilich zu machen und zu sagen, wir schaffen auch einen Raum, in dem ihr mal, und das werden Sie bestens kennen, in dem man mal weg von Fraktionszwang, in dem man mal weg von Parteibuch sagen kann, komm, wir gehen mal wieder zu inhaltlichem Austausch. Das war die Grundidee. Und das fing mit Bundestagswahlen an. Inzwischen sind wir auf Landesebene, kommunaler Ebene, bei Bürgermeisterwahlen und eben dann jetzt auch wieder bei der nächsten Bundestagswahl mit dieser Art und Weise zu arbeiten am Start.
Das klingt aus meiner Sicht gerade in den aktuellen Zeiten nach einer sehr, sehr sinnvollen und ich sage es jetzt auch mal im Interesse unserer Demokratie stehenden Idee, denn wir merken es ja gerade auch, wenn wir auf die US-Wahl schauen, und Sie haben ja gerade das Thema Brand New Congress auch angesprochen. Die Frage ist ja, wie kann man Leute in so politisch aufgeheizten Zeiten, das geht ja schon in der Kommunalpolitik los, noch dafür gewinnen, sich zu engagieren. Ja, und gerade junge Leute, wir wissen alle, das Thema Demografie sorgt ja auch dafür, dass, ich sage jetzt mal, für viele, gerade qualifizierte junge Leute, auch viele Wege offen stehen. Ja, also wenn ich sage, ich will viel Geld verdienen, gehe ich wahrscheinlich nicht in die Politik, sondern suche mir meinen Weg woanders, in einer, so weiß ich nicht, gut funktionierenden Anwaltskanzlei oder in einem Unternehmen. Das heißt, wie finden Sie diese Leute? Müssen die Sie finden oder finden Sie diese Leute? Geht es auch über die Schnittstelle der Parteien oder wie finden Leute dieses Angebot von Ihnen? Und ich sag's ganz offen, mir ist es sehr recht, wenn Menschen nicht loslaufen und eine Parteischere im Kopf haben, sondern einfach verstehen, dass es da um unser Gemeinwohl geht, dass es um den Staat, dass es vor allem um die Menschen geht. Wie kommen die Menschen zu Ihnen?
Also es gibt verschiedene Wege. Man kann bei uns nominieren. Also nehmen wir mal an, jemand hat einen Bekannten oder einen Freund oder aus der Lokalpresse oder irgendwo erfahren, da ist jemand schon in einer Partei. Das ist also die Grundlage bei uns. Wir setzen schon da an, wo jemand in der Partei ist. Es gibt andere Organisationen hier in Berlin. Eine heißt Join Politics. Da geht es auch darum, dass man erstmal in die Parteien reinkommt. Wir setzen aber da an, wo Menschen schon in der Partei sind. Und dann kann man bei uns nominiert werden. Oder man kann sich auch selber bewerben. Das heißt aber natürlich, wir sind davon abhängig, dass man uns auch kennt. Und diese Hybris haben wir nicht, dass wir denken, in Deutschland kennt uns schon jeder. In Berlin kennen uns einige, aber eben auch noch nicht alle. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass auf der einen Seite Menschen bei uns vorgeschlagen werden. Auf der anderen Seite, da bin ich auch inzwischen sehr beteiligt, haben wir ein sogenanntes Scouting. Jetzt habe ich die Verbindung zum Sport. Da gab es ein Scouting für Fußballtalente. Wir haben ein Scouting entwickelt, in dem wir versuchen, in den Parteien Kandidierende zu finden, die eben zu dieser Idee passen. Wir führen dann Interviews und haben ein Juryverfahren, wo wir mit einer vielfältig aufgestellten Jury dann unterwegs sind. Und in der ersten Runde bei uns waren zum Beispiel so 90, 92 in der Auswahl. 15 wurden dann am Ende genommen, die wir jetzt begleiten. Genau, auf die Art und Weise finden wir die. Aber natürlich setzen wir drauf, dass die Idee auch bekannter wird und wir dadurch auch noch mehr, vor allem auch in weit über Berlin hinaus und auch im ländlichen Raum gesehen und gehört werden und diese Namen dann bei uns ankommen und die Parteien vor allem auch ein Gefühl dafür kriegen, das kann für uns ein Blick von außen sein, der vielleicht gar nicht so schlecht ist.
Und das ist ja auch ein Grund, warum wir Sie eingeladen haben, weil ich finde die Idee gut und die Idee auch bekannter zu machen, gerade auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit. Jetzt haben wir gerade in der abgelaufenen Woche natürlich politische Paukenschläge erlebt. Also der große Knall sozusagen. Ich fange mal an mit der US-Präsidentenwahl. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass sowas, was in Amerika da passiert ist, allein schon im Wahlkampf, diese extreme Polarisierung, auch dieses krasse Auseinanderklaffen, was die Darstellung politischer Wirklichkeit angeht. Man kann ja wirklich von zwei verschiedenen Realitäten leben, in denen auf der einen Seite republikanische Wähler, auf der anderen Seite demokratische Wähler unterwegs sind. Wird das bei Ihnen auch thematisiert? Weil ich finde, so eine Entwicklung, mir als jemandem, der ja aktiv Politik macht, macht sowas auch Angst. Ja? Wie erreiche ich Menschen noch mit politischer Kommunikation? Und wie schaffe ich es überhaupt noch sowas wie einen politischen Diskurs auf Basis einer gemeinsamen Faktenlage hinzukriegen? Weil das, was in Amerika passiert ist, was wir ja teilweise auch bei uns wahrnehmen, wenn ich in die östlichen Bundesländer schaue, wo das ja auch ein Phänomen war, dass Leute ganz bewusst nicht mehr die Tageszeitung lesen, dass dann zum Beispiel eine Partei wie die AfD quasi mit Zeitungen auf den Markt geht und eine eigene Wirklichkeit darstellt. Wie thematisieren Sie das mit den jungen Menschen, die bei Ihnen in diesen Programmen sind? Ist das ein Thema für die Leute oder wie diskutieren Sie es?
Wir haben gemeinsam übrigens mit einigen aus dem Team die Wahlnacht bis 5.30 Uhr hier verfolgt. Da waren die Ergebnisse dann am Ende noch nicht klar. Also ich versuche es mal an dem Beispiel wiederzugeben, dass wir ja mit diesen Kandidierenden, die wir unterstützen in der öffentlichen Wahrnehmung, aber vor allem Workshops machen. Also mit denen gehen wir einmal in zwei Wochen in Workshops. Und diese Workshops, die basieren auf Themen, die damit wiederum zu tun haben. Wir versuchen also, bedarfsorientiert sagen wir immer, mit denen daran zu arbeiten, wie baue ich einen TikTok-Channel auf? Wie gehe ich mit, wie erarbeite ich mir eine Resilienz? Wie gehe ich mit Hate Aid, also Gewalt im digitalen Raum oder auch Gewalt, wenn ich an die drei Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern denke, wo wir Kandidierende hatten. Das war für mich vor ein, zwei Jahren undenkbar, ist auch körperliche Gewalt und körperliche Gewaltandrohung ein Thema gewesen. Das heißt, im Prinzip versuchen wir, das, was auf die jungen Kandidierenden, die übrigens nicht alle nur jung sind, wir haben auch einige, die durchaus über 40 oder auch über 50 sind, aber andere Perspektiven mitbringen. Wir versuchen, die halt vorzubereiten. Und das haben Sie eben in einer Frage schon mit drin gehabt. Und die Begleiterscheinungen, die dafür sorgen würden, Politik nicht zu machen, die versuchen wir zu verkleinern oder wir versuchen, sie resilient dagegen zu machen. Ich muss schon sagen, dass das, was ich im letzten Jahr erlebt habe, die Argumente, nicht in die Politik zu gehen, werden ehrlich gesagt mehr. Und das beunruhigt mich auch. Vielleicht können Sie auch als jemand, der das politische Leben jetzt schon da viele Jahrzehnte miterlebt, da auch noch was zu sagen oder wie die Nachwuchsrekrutierung gerade so als Partei an sich läuft. Aber wir versuchen eben das, was in den USA, und das ist sicherlich irgendwie so ein bisschen eine Glaskugel, wie es in Deutschland in Zukunft auch laufen könnte. Wir sind, glaube ich, immer ein paar Jahre dahinterher. Wir sind in Wahlkampfstrategien ein Stück hinterher, auch in der Polarisierung immer noch ein Stück hinterher. Aber wenn wir schlau darüber schauen, dann versuchen wir das, was wir daraus lernen können, den jungen Kandidierenden, den Kandidierenden mit an die Hand zu geben. Und das sind in diesen Workshops sicherlich 10, 15, 20 verschiedene Themen. Umgang mit sozialen Netzwerken. Wie kommen Sie in die Medien? Wie bauen Sie sich ein Wahlkampfteam auf? Aber um das abschließend nochmal zu wiederholen, ja, ich mache mir, um ehrlich zu sein, auch in dem zweiten Job, über den wir vielleicht noch einen Satz verlieren, in dem ich seit September bin, die größte Sorge, die ich habe, ist der Bereich der Information, des Informationsflusses. Wer definiert die Wahrheit? Wer setzt die Agenda? Wer setzt das Narrativ? Und ich glaube, da hat die Wahl in den USA gezeigt, dass wir sehr aufpassen müssen, dass wir da nicht einen Kontrollverlust im zumindest digitalen Raum erleben und in der Folge vielleicht auch in anderen Räumen.
Das ist, wie gesagt, eine meiner großen Sorgen, die mich umtreiben. Ja. Und Sie fragen ja auch zu Recht. Ich nehme wahr, dass es immer noch Menschen gibt, jeglichen Alters, aber auch junge Menschen, die sich für politische Fragen interessieren. Ich glaube, die Shell-Studie vor kurzem hat auch ergeben, dass die Menschen nicht weniger politisch werden. Aber dass die Frage auch der politischen Erreichbarkeit, der kommunikativen Erreichbarkeit zunehmend auch ein demokratietheoretisches Problem wird. Ich glaube, da müssen wir uns alle drum kümmern. Und es nicht umsonst, sage ich jetzt mal, schauen die traditionelleren Parteien mit großen Augen darauf, wie zum Beispiel eine AfD die sozialen Medien bespielt. Das ist natürlich ein Phänomen, wo es keine einfache Antwort drauf gibt. Und da müssen wir alle gemeinsam, glaube ich, überlegen, wie wir die Menschen zumindest noch mit Fakten erreichen und mit einer gewissen Wahrhaftigkeit. Was mich dann aber auch interessiert, weil es ja auch ein Ziel von Brand New Bundestag ist, das Thema Diversität. Wie nehmen Sie das Thema auf? Weil ich glaube, gerade, sage ich als Sozialdemokrat, mir ist es wichtig, dass in unseren Parlamenten eben diese Diversität, die Verschiedenheit in unserer Gesellschaft auch in der Repräsentativität, also in unseren Parlamenten abgebildet ist. Wie nehmen Sie dieses Thema bei Ihnen wahr?
Also es ist unsere Königsdisziplin oder Königinnendisziplin, würde ich sagen, weil genau da setzt ja unser Ansatz an. Und ich muss sagen, dass das in verschiedenen Parteien, in verschiedenen Bundesländern deutlich unterschiedlich gelebt wird. Aber wir sind da noch weit weg von einem Wunschzustand. Und ich kann das schon mal vorwegnehmen. Wir entfernen uns mit der kommenden Bundestagswahl eher wieder ein Stück von viel Diversität im Vergleich zu davor, weil es daran liegt, dass beispielsweise in einigen Parteien es eben doch noch deutlich männlicher zugeht. Aber wir versuchen das bewusst, und das ist auch das, was eben nicht so leicht ist. Wir versuchen bewusst Menschen mit Migrationsgeschichte zu ermutigen, zu finden. Wir versuchen Menschen, die ein nicht akademisches Elternhaus haben, zu ermutigen. Aber es sind wenige, und diese wenigen müssen wir dann eben unterstützen und dann in den Parteien das Signal geben, schaut genauer hin, gebt denen eine Chance. Was ich auf diesem Weg, und da bin ich gespannt über Ihre Meinung, als Nadelöhr eben sehe, ist schon auch der Prozess, in die Nominierung reinzukommen. Das heißt, die Aufstellung von Listen, die Kandidaturen, die laufen schon immer noch darüber, dass man von Beginn an dabei war, dass man viele Jahre mitgemacht hat, dass man Parteitage mitorganisiert hat, dass man bei den Jusos, bei den Julis oder bei der Jungen Union dabei war. Das heißt, die Chance, als Quereinsteiger oder später reinzukommen, da sehen wir eigentlich immer noch das größte Problem. Und natürlich sind die, die klassisch in der Partei früh einsteigen, die bringen die Diversitätskriterien oft nicht mit. Das heißt also, dieser Prozess, man muss an seinem Kreisverband erstmal vorbei, um nominiert zu werden, den erlebe ich ziemlich demokratisch, aber manchmal diskriminierend. Ich weiß nicht, ob Sie es anders sehen und ob sich da was verändert hat, aber für mich als Quereinsteiger, der sehr journalistisch draufschauen kann, habe ich da das Gefühl, dass, sagen wir mal, die Türen nicht immer so weit offen stehen. Und dann kommen noch die Faktoren dazu, die wir eben besprochen haben, Unsicherheit, drohende Kritik per Internet oder persönlich. Also das ist die schwierigste Aufgabe, die wir haben, und wir haben da keinen Masterplan, aber das ist eigentlich der Grund, warum es uns gibt, daran weiter zu arbeiten. Und ich bin gespannt, wie Sie es selbst sehen, wie offen die Türen sind, wenn man nicht 10 Jahre schon dabei ist und anklopft bei der SPD in Baden-Württemberg beispielsweise und sagst, ich will gerne mitmachen. Ist es so einfach oder ist es das nicht?
Ist eine ganz, ganz komplexe Frage. Also ich glaube, es gab früher da schon noch eine Tradition, die so, ich sage jetzt mal, die klassische Parteikarriere, ja, mit Plakate kleben und mit Ortsvereinskassierer und mit Pressewart oder was auch immer. Ich glaube tatsächlich, dass die Parteien da ein Stück weit umdenken müssen. weil gar nicht mehr so viele junge Leute nachkommen. Und ich habe so das Gefühl, da findet ein Generationenwechsel gerade statt. Also bei uns ist es so, bei der letzten Liste, gerade auch die Bundestagsliste, war sehr stark von jungen Leuten geprägt. Also Sie haben es ja mitgekriegt, beim letzten Bundestag, SPD-Fraktion, die größte Fraktion mit 206 Abgeordneten, davon mehr als die Hälfte neue Abgeordnete. Und damals war ein Viertel der Fraktion im Juso-Alter, also unter 35. Das heißt, da ist schon was ziemlich Brachiales passiert. Die Bild-Zeitung hat ja dann fabuliert, dass jetzt der Sozialismus ausbricht, weil 50 junge Sozialdemokraten da drin sind. Jetzt weiß ich, dass das nicht alles Sozialisten sind, sondern dass das auch Menschen sind, die ganz unterschiedliche politische Meinungen vertreten. Also was das Alter angeht, funktioniert es, glaube ich. Was andere Merkmale angeht, gebe ich Ihnen recht. Wobei bei uns in der Sozialdemokratie wirklich auch ganz viele junge Menschen mit Migrationshintergrund in zweiter, dritter Generation auch dabei sind. Auch das Thema LSBTTIQ, also Menschen, die, ich sage jetzt mal, nicht heterosexuell sind, andere persönliche Merkmale haben. Es entwickelt sich was. Es ist nicht mehr so eine gläserne Decke, wie es vielleicht mal war. Aber ich sag mal, da ist unser Zustand vielleicht auch nicht der, den alle Parteien haben. Ich weiß, dass es da bei anderen Parteien, gerade auch im konservativen Lager, oft noch ein bisschen anders aussieht. Deswegen glaube ich, da ist noch Luft nach oben, definitiv, was Diversität angeht.
Also was ich jetzt... Ja. Ja, ich wollte nur, wenn ich den Ball zurückspielen darf, also ja. Da kann ich nur, sagen wir mal, sensibilisieren, dass... ich will das gar nicht Einzelpersonen zuschieben, sondern eine Partei ist ein System. Ich habe nicht das Gefühl, wenn jemand da mal angekommen ist und in die oberen Etagen gekommen ist, auf Landesebene, auf Bundesebene, dann ist die Wahrnehmung da und dann gibt's auch Chancen. Aber das Nadelöhr, sich auf allerunterster Ebene, teilweise mit 32 Stimmen von Delegierten, da durchzusetzen, das ist manchmal wirklich ein harter Kampf. Also der Blick dahin zu gucken, ist diese Eingangstür offen für Talente ganz unten an der Basis, da kann ich nur zurückmelden, da haben wir das Gefühl, dass da Arbeit zu tun wäre und bei manchen Parteien deutlich mehr noch als bei denen, die schon zumindest sich Regeln gesetzt haben für Quoten etc.
Ja. Danke. Nehme ich gerne auf und wie gesagt, das ist bei uns ein ständiges Thema, über das wir auch mit unseren Kreisverbänden und Ortsvereinen reden. Bei meinem Podcast geht es immer auch ein bisschen um die Vorlieben meiner Gäste, was die Musik angeht. Und bevor wir jetzt zu dem sogenannten Soundwechsel kommen, bei dem sich ja ein Kollege von mir auch äußern wird, wollte ich doch nochmal die Frage an Sie stellen, was ist denn so Ihre Geschichte, was Musik angeht? Mit was wird man groß? Was ist so die Musik? Ich habe vorhin gesehen bei Casper, da haben Sie gut mitgenickt. Das war wohl offensichtlich nicht ganz an Ihrem Musikgeschmack vorbei. Was ist so die Musik, die Leonard Brinkhoff hört, wenn er mal entspannt?
Ja, Caspar kann ich vielleicht kurz dazu beitragen, dass der mal als Barkeeper im Ringlockschuppen in Bielefeld gearbeitet hat. Da kannte ihn aber noch niemand. Da war er mit seiner sehr spannenden Lebensgeschichte ja auch erst spät nach Deutschland gekommen. Hat er da als im Ringlockschuppen Bielefeld gekellnert und mir, wenn ich mit meinen Freunden da war, ab und an auch mal ein Wodka Red Bull, was damals leider ein Getränk war, was man getrunken hat, oder ein Bier hingestellt. Und natürlich ist er auch Fan wie ich von Arminia Bielefeld. Das heißt, das verbindet schon mal sehr. Und ich finde, dass diese Musik, die würde auch jetzt wieder sehr in die Zeit passen. Er erreicht aber die ganz Jungen jetzt gerade nicht mehr. Aber so dieses Gefühl über, was bei Corona manchmal entstanden war, mit Druck umzugehen, mit Erwartungsdruck und mit vielleicht mentalen Problemen oder so. Darüber hat Caspar sehr glaubwürdig gesungen und das hat mich auch erreicht. Michael X ist ein Lied von ihm, über einen, glaube ich, Freund oder Bekannten von ihm, der durch Drogen ums Leben gekommen ist. Also mich hat Caspar sehr erreicht, auch mit seiner prägnanten Stimme. Ich bin tatsächlich aufgewachsen mit Toten Hosen, Ärzte, sowas, was wir damals Revoluzzer, das Gefühl hatten, wir seien kleine Revoluzzer. Heute ist das maximaler Mainstream und aber ich hatte Toten Hosen Platten und zwar alle, die möglich waren, Reich und Sexy als Album im Schrank stehen, wo viele unbekleidete Frauen drauf waren und meine Eltern sich schon Sorgen gemacht haben, wo das musikalisch mit mir hinführen könnte. Jetzt heute höre ich tatsächlich sehr gerne in Berlin, gehe ich schon auch nochmal in einen Club und höre mir elektronische Musik an. Das ist für mich so eine Möglichkeit abzuschalten. Ich mag aber auch, ich habe hier hinter mir so einen relativ großen Plattenschrank stehen, habe eine ganz schöne Vinylsammlung und da ist tatsächlich auch von elektronischer Musik bis zu Ray Charles, sind da 6-7 Jahrzehnte drin und habe mir jetzt gerade Karten gekauft für ein Klassikkonzert im November noch, also sehr breites musikalisches Regal.
Super. Also, dann würde ich sagen, wir machen jetzt den Soundwechsel, dieses Mal mit Daniel Born aus Schwetzingen, der uns was zu seiner Meinung zum heutigen Thema sagen wird und wir sind gleich wieder da.
Der Soundwechsel.
Hey Andi, hey Herr Brinkhoff, schön, dass ich mich kurz bei euch ins Gespräch reinschalten darf. Und ihr habt ja vorher gesagt, ich soll ein Lied mitbringen. Und darum habe ich gedacht, ich weiß ja nicht, was ihr jetzt schon alles gespielt habt, aber ich finde, bei euch muss auf jeden Fall noch Taylor Swift mitlaufen. Und ich habe, ich schlag mal vor, wir hören You Need to Calm Down. Denn also was mir, also jetzt mal abgesehen von dem, dass ich bin kein Swiftie, ja, aber ich finde, was sie macht, ist wirklich gut. Ich höre es auch wirklich gern. Und bei You Need to Calm Down hat sie auch wirklich cool Position bezogen, nämlich, ey Leute, hört mal auf mit eurem Hass und mit eurer Hetze. Und wenn ihr es euch überhaupt nicht verkneifen könnt, dass ihr halt manche Leute nicht gut findet, dann fahrt wenigstens ein bisschen runter und schreit nicht überall rum und macht die Leute blöd an, sondern ja, lasst dann halt die Vielfalt sein. Und ich finde, da ist die wirklich mega gute Zeile. Es ist Sonnenschein bei der Parade, auf der Straße, aber du lebst und liebst deine dunklen Zeiten. Und Tatsache finde ich, das müssen wir ein bisschen betonen. Die meisten Leute genießen die Vielfalt, genießen die Demokratie, genießen die Freiheit, wollen sie auch feiern und manche wollen es kaputt machen, aber denen sollten dann nicht immer Oberwasser geben, sondern stattdessen mal sagen, ey, dann fahr runter und dann sei eben so gestrig, wie du bist. Wir machen hier nach vorne, gemeinsam, solidarisch, open.
Ja, und dann sind wir zurück beim Soundcheck Politik, meinem Podcast. Und ich freue mich heute mit Lennart Brinkhoff über seinen neuen Job zu reden. Brand New Bundestag, da hat er ja schon einiges dazu erzählt. Und gerade was das Thema Demokratie angeht, ist natürlich die Zeit, in der wir leben, dieses Jahr, ein bewegtes. Wir haben Wahlen in Deutschland, Landtagswahlen erlebt, bei denen eine rechtsradikale Partei erhebliche Stimmenanteile gewinnt. Wir haben Anfang des Jahres erlebt, dass Menschen auf die Straße gegangen sind, als bekannt wurde, dass in Potsdam in einer Villa über die Abschiebung von vielen, vielen Menschen aus unserer Gesellschaft gesprochen wurde. Und da interessiert es mich natürlich auch, wie das bei Ihnen ankommt in Ihrer Arbeit, aber vor allem auch bei Ihnen als politischer Mensch, nämlich der Kampf für die Demokratie. Wir haben vorhin die US-Wahl angesprochen. Wir haben jetzt erlebt, dass diese Woche auch auf Ebene der deutschen Bundesregierung etwas passiert ist. Das sind alles Dinge, die natürlich ein Stück weit auch das Vertrauen der Menschen in Berechenbarkeit von Politik, in Stabilität, auch in Demokratie möglicherweise beeinträchtigen. Und ich wollte mir einfach mal gestatten, bei Ihnen nachzufragen, wie haben Sie diese Entwicklungen, die seit diesem Jahr, gerade auch in Deutschland, viele Menschen, die sagen, ich muss für die Demokratie mehr tun, wie kommt es bei Ihnen in Ihrer Arbeit an? Wie kommt es vielleicht auch bei Menschen, Lennart Brinkhoff, an?
Also ich muss sagen, dass ich habe eine sehr westliche Perspektive in Deutschland, bin westlich sozialisiert, bin in Bielefeld aufgewachsen, in Stuttgart gelebt. Das heißt, ich habe ein sehr rosiges Aufwachsen hier erlebt in Zeiten, wo es wenig Probleme gab. Und ich habe jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren so einen Realitätscheck für mich erlebt und festgestellt, welchen Problemen sich andere Menschen stellen müssen. Ich finde es auf der einen Seite gut, dass im Anfang des Jahres Menschen zu Demos gegangen sind. Ich war als Schüler bei keiner einzigen. Erst als der Bahnhof in Stuttgart gebaut werden sollte, bin ich mal zu einer Demo gegangen. Das finde ich auf der einen Seite gut. Ich glaube, dass das Thema dann relativ schnell, und das ist wahrscheinlich, passt schon auch ein bisschen in unsere Zeit und unsere Gesellschaft, dass das Thema dann schnell wieder abgeebbt ist. Und mein großes Thema dabei ist eigentlich dieser Bereich der Information und des Informationsflusses. Und ich erlebe in meinem Job mit dem Glück, dass ich in einem Medienhaus auch ins obere Büro reinlaufen durfte, dass ich jetzt in der Politikbubble sein darf, dass ich mal in der Bildungsbubble unterwegs war über den Deutschen Schulpreis, habe ich immer den Einblick in die Expertise und in die Fähigkeiten dieser Organisationen. Auf der anderen Seite habe ich aber über Fußballkabinen, Fußballstadien, über meinen privaten Umkreis, über meinen neuen Job, den ich bei der Heidehof-Stiftung mache, wo ich rausfahre in kleine Projekte, habe ich einen ziemlich guten Blick an der Basis. Und das größte Problem, was ich sehe, ist der Kanal dazwischen, Sender-Empfänger-Problem. Mache mir da ehrlich gesagt größere Sorgen, dass das, was an der Basis passiert, das, was Menschen umsorgt, und diesen Begriff Sorge finde ich dabei nicht kritisch, der wird ja manchmal so ein bisschen kritisch gesehen, ich finde ihn berechtigt, Da wieder Kanäle oder bessere Kanäle herzustellen zwischen Menschen und einer ARD, zwischen Menschen und einer politischen Partei, zwischen Menschen und einem Ministerium, das finde ich entscheidend. Und ehrlich gesagt sehe ich aber aktuell keinen Trend, dass es dazu kommt, sondern ich sehe, weil dieser Informationsfluss so außer Kontrolle geraten ist, weil es eben nicht mehr den klassischen Weg gibt, morgens Zeitung lesen, nachmittags SWR3 und abends eine Fernsehsendung, sondern der gesamte Informationsfluss ist so dezentral geworden und so komplex geworden, dass ich das als entscheidendes Thema sehe, um Medienkompetenz, Demokratiebildung überhaupt auf die Reihe zu bekommen. Also spannende Zeit. Mein Gefühl ist aber tatsächlich und mein leicht verloren gegangener Optimismus ruht daher, dass ich glaube, dass wir diesen Informationsfluss und die Deutung über Wahrheit, über Nachrichten, dass der gerade außer Kontrolle gerät und ich zumindest kurzfristig keine Institution erkenne, die das in den Griff kriegen würde.
Da sprechen Sie eine Sorge an, die mich auch bewegt. Jetzt kann ich sagen, als ehemaliger Kultusminister, das Thema Bildung ist mir in dem Kontext immer extrem wichtig, weil wir natürlich sehen, dass Kinder, Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld auch geprägt werden. Und ich glaube, wenn es darum geht, und da geht es nicht um Parteipolitik, sondern es geht schlicht und einfach um Werte und auch um die Frage, ob ich Demokratie auch als einen Wert begreife, nämlich die Freiheit, die uns dieses System gibt. Ich erlebe das, ich habe das heute im Landtag gesehen. Es gibt da bei der AfD Leute, die haben sechsstellige Zahlen an Follower auf TikTok. Da kommen Schülergruppen, die machen dann eine Selfie-Session mit diesen Leuten. Und zwar völlig unkritisch. Und da fragst du dich, kannst du den Leuten eigentlich nicht vermitteln, was der Typ, mit dem ihr euch gerade fotografieren lasst, was der für politische Meinungen vertritt, dass der Dinge sagt, die dir in deiner Lebenswirklichkeit eigentlich überhaupt nicht reinpassen können. Da war eine junge Frau, die ich gesehen habe, dunkelhäutig. Die bezeichnet der, wenn er wahrscheinlich sich unbeobachtet fühlt, mit ziemlich üblen Bezeichnungen. Und die ist wahrscheinlich dann auch Teil seiner Abschiebungs- und Deportationsfantasien. Und ich denke mir dann immer, wie kommst du in die Köpfe von den Leuten rein, dass sie sagen, hey, sei doch mal kritischer zumindest. Ja, hinterfrag doch mal Dinge. Und da habe ich auch tatsächlich meine Sorgen. Ich habe Anfang des Jahres ein Bündnis initiiert oder geholfen zu initiieren, Bündnis für Demokratie und Menschenrechte in Baden-Württemberg, wo ich alle Kirchen, alle demokratischen Parteien, auch die Sportverbände mit reingenommen habe. Und da ist jetzt so ein bisschen die Brücke auch. Wir haben Massenorganisationen in diesem Land, nicht nur die Kirchen, sondern auch die Sportvereine. Sehen Sie nicht auch gerade bei unseren Sportvereinen, vielleicht auch bei den Verbänden, eine größere Verantwortung, sich politisch nicht raushalten zu wollen? Und ich rede jetzt definitiv nicht von Parteipolitik. Ich rede von diesen grundsätzlichen Fragen, wo es um Freiheit geht, wo es auch um das geht, was in unserem Grundgesetz steht, als Klammer als Basis, auf dem wir stehen. Wie sehen Sie die Rolle von großen gesellschaftlichen Organisationen und gerade auch die Rolle des Sports? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ein Christian Streich, der hat sich halt manchmal auch in der Pressekonferenz einfach die Zeit genommen, zu so einem Thema was zu sagen. Und ich fand es ehrlicherweise sehr erfrischend und viele Leute fanden das, glaube ich, sehr gut, weil er eine Autorität hat. Nicht, dass er jetzt irgendjemanden irgendwie zu was bringen will, sondern weil er eine klare, wertebasierte Meinung hat. Wie sehen Sie die Rolle von solchen Großorganisationen, gerade von Sportverbänden?
Also da habe ich zwei getrennte Perspektiven. Die eine ist der Profisport. Beim Profisport bin ich ehrlich gesagt, außer Christian Streich, habe ich sehr geschätzt, war einer meiner Lieblingsinterviewgäste bei SWR Sport. Ich bin der Meinung, dass der Profisport sich in diesem Bereich bisher zu sehr wegduckt. Die Profisportler haben teilweise eine Reichweite von Millionen. Sie sind dann immer bereit, einen neuen Puma oder Adidas-Schuh hinzuhalten, aber sich mit einer Haltung zu äußern. Das sind alles Jungs, die Fußball gespielt haben, mit ganz vielen Menschen mit Migrationsgeschichte. Die sind in Bochum oder Nürnberg in Mannschaften groß geworden, wo kulturelle Offenheit klar war. Ich würde mir von denen, die sich dafür mündig genug fühlen, würde ich mir auch von der deutschen Nationalmannschaft, auch vom DFB, würde ich mir auf der Profi-Ebene von den Clubs viel mehr erwarten. Weil ich glaube, dass es auch nicht herbeigeholt wäre, sondern Fußball muss für diese Werte stehen. Also würde ich von Fußballern, die sich das zutrauen inhaltlich, würde ich mir da viel mehr erwarten. Da kommt zu wenig, da gibt es ab und an eine Plakataktion oder es wird irgendwas hochgehalten oder es gibt ein Hashtag, das ist zu wenig. Die größere Chance aber sehe ich im Amateurfußball. Ich war vor kurzem bei einem Ehrenamtstag, da wurde stundenlang über Ehrenamt geredet und über künstlerisches Ehrenamt, über Ehrenamt in geflüchteten Organisationen, wie kriegt man Menschen mit Migrationsgeschichte ins Ehrenamt? Und nach 6 Stunden Diskussion fiel mir auf, wir haben nicht ein einziges Mal über Sport geredet. Als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, 1991, waren schon Jugendtrainer mit Migrationsgeschichte. Menschen, die vielleicht dem demokratisch-politischen System nicht super nahe standen, weil sie vielleicht erst ein paar Jahre in Deutschland waren, aber sie haben einen Anschluss gefunden über den Amateurfußball, über Sport. Deswegen glaube ich, muss man, und da reden wir wieder von den Bubbles, das ist wieder eine kulturelle Bubble, das ist eine Fußballbubble. Ich glaube, den Breitensport dafür zu nutzen, und wir haben gerade als Stiftung vor kurzem darüber diskutiert, halte ich für extrem wichtig, weil wenn wir jetzt mal nach Brandenburg beispielsweise in den ländlichen Raum schauen, da ist die Kirche kein Thema mehr, da ist die Politik kein Thema mehr, da ist die ARD kein Thema mehr, da gibt's vielleicht eine Autotuning-Gruppe, da gibt's einen Fußballverein und die Feuerwehr. Das heißt, wir haben relativ wenig von diesen Organisationen, die Sie genannt haben, mit denen ich Erreichbarkeit für junge Männer, die politisch gerade noch deutlich weiter nach rechts rutschen als junge Frauen. Und deswegen ja, unbedingt Bestärkung, müssen wir als Gesellschaft merken, dass wir da eine Erreichbarkeit haben. Und ich glaube, was da wichtig ist, und das würde ich Ihnen auch nochmal als Erfahrung vom Brand New Bundestag zurufen, es ist bei diesem Sender-Empfänger-Ding immer so ein Problem, von wem will man sich denn sein demokratisches Bild geben lassen? Will man das von seinen Lehrern? Will man das von einem örtlichen Politiker? Will man das von einer Organisation, die einem zu groß darstellt? Oder möchte man das vielleicht von einem Fußballtrainer oder einem Übungsleiter? Und ich glaube, oder von seinem Influencer-Vorbild auf TikTok, Reddit, Discord, wo auch immer. Und ich glaube, rhetorische Frage, es ist Letzteres. Ein Mini-Ausflug dazu aber noch. Mir sagte neulich ein Abgeordneter der Jungen oder ein Politiker der Jungen Union sagte zu mir, er versucht genau das, über die Vereine Menschen zu erreichen. Aber in einigen Kommunen oder in einigen Städten ist eben die rechtsextreme Struktur schon in diesen Vereinen angekommen. Mhm. Ja. Deswegen will ich nur, ich glaube, die Lösung kann da liegen, aber die Gefahr kann da genauso liegen, weil die Vorbilder, und mein Fußballtrainer war für mich auch eine Art Role Model. Genau, jetzt habe ich weit ausgeholt, aber ich will nur bestärken, dass Sport und Fußball ein bisher nicht ernst genommen oder nicht ernst genug genommener Schlüssel ist, um Demokratiebildung voranzubringen.
Sehr gut, da rennen Sie bei mir sehr offene Türen ein. Jetzt wollte ich gerade, was das Thema Demokratie angeht, auch über Ihre weitere Aufgabe. Wir haben vorhin viel über Brand New Bundestag gesprochen, aber auch Ihren Job bei der Heidehof-Stiftung, also diese Aufgabe. Was ist da so die Herangehensweise? Sie haben gesagt, Sie fahren dann raus. Was ist da so ein bisschen auch die Idee dahinter? Wie gehen Sie das Thema Demokratie, Förderung, Bildung im Rahmen Ihrer Tätigkeit für die Heidehof-Stiftung an?
Also ich würde sagen, ich gehe das wie ein Journalist an, weil ich eben nicht der Wissenschaftler bin und es gibt unglaublich schlaue Menschen, die in diesem Bereich tätig sind. Ich fahre tatsächlich mit der Rückendeckung von denen, die Heidehof-Stiftung leiten, die ja in Stuttgart eigentlich sitzen, aber ich bin jetzt die erste Person, die in Berlin arbeitet. Ich fahre raus, beispielsweise nächste Woche in den Großraum Dresden und Leipzig. Heute war ich bei einem Projekt hier in Berlin und schaue mir Projekte an, die bei uns Anträge für eine Förderung stellen oder vielleicht auf dem Weg dahin sind und ich stelle dann einfach Fragen. Ich sehe mich also eigentlich wieder wie früher im Fernsehstudio, nur dass diesmal, dass jetzt keine Kamera mehr zuguckt und auch weniger Zuschauer, aber ich kann meine Neugier da einsetzen und ich finde raus, aber wirklich an der Basis, wo sind Lösungen gefunden worden. Ich habe beispielsweise gibt es den sogenannten Krisenchat und ich habe Mitarbeiter von Krisenchat kennengelernt, die sich um die mentale Gesundheit junger Männer kümmern. Und die haben halt rausgefunden oder für sich das Gefühl entwickelt, wo finde ich denn die? Die finde ich da, wo sie Computer zocken, auf Plattformen wie Reddit, Discord. Und das ist für mich total wichtig, dass ich das lernen kann. Und auf der anderen Seite habe ich privilegierterweise das Glück, das dann wieder in die Stiftung oder das zu meinen Kontakten, die ich in der Medien- oder Politikwelt habe, zurückzutragen. Und so sehe ich mich jetzt so ein bisschen als Sammler von Eindrücken, Geschichten und kleinen Projekten. Und wenn wir da als Heidehof-Stiftung dann helfen können, und zwar gar nicht so unkompliziert und bürokratisch, sondern wirklich im schnellen, kurzfristigen Stil, dann fühlt sich das gerade als eine ganz gute Mischung für mein Berufsleben an und auch für die Reise, die Sie ganz am Anfang angesprochen haben, warum ich jetzt halt nicht mehr im Fernsehstudio an der Neckarstraße sitze.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dieses Arbeiten für die Demokratie, das kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen, aber Sie haben gerade ein wichtiges Thema angesprochen, das niederschwellige Thema. Ja, also nicht irgendwie akademisch und dozierend daherkommen, sondern neugierig und die Menschen auch vielleicht überhaupt erstmal ins Gespräch bringen. Deswegen muss die Arbeit für die Demokratie, glaube ich, nicht ein Projekt sein, sondern was Dauerhaftes. Und da finde ich Ihre Initiativen wirklich sehr, sehr gut und lobenswert. Und auch, was Sie über Ihren Lebensweg gesagt haben, ich glaube, das zeigt, man ist nicht mit 10, 15 oder 20 festgelegt auf seinen Weg, sondern man kann, glaube ich, auch neue interessante Wege gehen. Und ich möchte Ihnen dafür ganz herzlich danken für Ihr Engagement, das Sie da an den Tag legen für unsere Demokratie. Und möchte einfach ganz herzlich auch danken, dass Sie heute bei uns im Podcast Soundcheck Politik dabei waren. Ich sag's mal mit meinem Standardsatz am Ende. It's a long way to the top if you wanna rock and roll, um AC/DC mal wieder zu zitieren. Es war schön, heute mit Ihnen zu reden. Ich lade Sie ganz herzlich ein. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch darüber gequatscht. Bei meinem FC Heidenheim spielt Ende November der FC Chelsea, ein undenkbares Ereignis. Wenn Sie Lust haben, wenn Sie Zeit haben, Herr Brinkhoff, als alter Fußballanhänger, Sie sind herzlich willkommen in unserem kleinen, schönen Stadion auf der Heidenheimer Alb. Ich würde mich sehr freuen und wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch oder wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich danke euch und wünsche Ihnen, lieber Herr Brinkhoff, von Herzen alles Gute und bis bald.
Vielen Dank. Ich freue mich auf den Nusszopf in Heidenheim.
Sehr gut.